Content Kompass. Was sind Entitäten? Darüber sprechen der Olaf und ich heute in der ersten Ausgabe von Content Kompass Kompakt. Das ist unser neues Format für 2020. Es gibt nämlich ganz tolle Neuigkeiten. Wir sind jetzt doppelt so oft on air sozusagen. Es gibt mehr Solo-Sendungen vom Olaf und von mir. Und zwar ist jetzt jeder zweite Mittwoch der Content-Kompass-Tag. Also wir wechseln ab. Jetzt hört ihr gerade diese Folge Content-Kompass-Kompakt und in zwei Wochen gibt es unsere Interview-Ausgabe und dann gibt es wieder eine Kompakt-Ausgabe und die Kompakt-Ausgabe unterscheidet sich von der Interview-Variante, dass wir hier halt ein konkretes Thema besprechen und das Ganze alles ein bisschen kompakter abläuft. Habe ich das gut erklärt, Olaf?
Das war sehr gut erklärt und cool. Damit schlagen wir mehrere Fliegen einfach mit einer Klappe, weil es wurde sich gewünscht, dass zum Beispiel bei den Interviews, dass wir da schneller zum Punkt kommen, also dass wir schneller in die Interviews einsteigen, sprich wir werden die Links nur noch in den Content-Kompass kompakt Sendung zu dem Hauptthema der jeweiligen Sendung besprechen und bei den Interviewfolgen werden wir dann zukünftig immer direkt ins Interview einsteigen.
Genau. Wir haben ja heute gar keine Links, gell? Wir haben nur Kernthema vorbereitet.
Ja.
Ja, genau. Dann legen wir mal los. Also Entitäten. Entitäten haben wir gerade schon besprochen. Olaf hat mich gerade noch mal ein bisschen fit gemacht für das Thema. Olaf hat sich letztes Jahr nicht nur damit beschäftigt, so wahrgenommen. Du hast ja nur darüber geblockt und geredet.
Ich habe auch andere, die anderen Themen sind ein bisschen umgegangen. Also meine Themen waren letztes Jahr eigentlich wie aber auch die Jahre davor. Ging es bei mir viel um entweder um so unternehmensstrategische Themen wie Silos aufbrechen, Schnittstellen, Unternehmen schaffen, damit eine ganzheitliche Marketingkommunikation gelingt. Das war ein großes Thema. Dann hatte ich das Thema Customer Journey und Content und Online-Marketing entlang der Customer Journey. Und dann natürlich mit der Artikelreihe, die ich geschrieben habe zu dem Thema und diversen Gastbeiträgen, Podcasts, die ich gemacht habe als Gast und auch Website-Boosting-Beiträgen, war natürlich dieses Thema semantische SEO, Entitäten und Natural Language Processing sehr präsent, ja.
Ja, ich dachte ja bei NLP erstmal an neurolinguistisches Programmieren. Das ist es ja nicht, sondern genau, Natural Language Processing. Scheiß Abkürzungen, denke ich mir immer wieder. NLP. Aber jetzt wissen wir das. Okay, also wir sprechen jetzt über einen ganz wichtigen Teil von unserer Existenz, sage ich jetzt mal, weil das ist auch ein philosophisches Thema, aber es soll ganz praktisch sein. Es soll euch helfen, eure Inhalte umsichtiger und wettbewerbsfähiger zu machen, weil wir sprechen über Entitäten und das ist letztendlich das, wo ein ganz wichtiger Bestandteil, wie Google heute funktioniert, wo aber ich kann jetzt so von mir ausgehen, wo ich nicht oft drüber nachdenke, aber jeder kennt das im Prinzip schon. Eher wenn es jetzt um den, zum Beispiel einfach, wenn ich ein Keyword eingebe, wie, keine Ahnung, IKEA, dann sind wir schon voll drin, dann weiß Google sofort, was meine ich denn mit IKEA. Ne? Dann sind wir bei der Indexierung und Google zeigt mir den Knowledge Graph an, hier also diese Kästchen und den Umsatz von IKEA und was weiß ich. Mhm. Und da sind wir voll in diesem, das ist ja dieses, eine Entität. Also eine Entität ist einfach ein Ding des Seins, hast du es mir schon mal erklärt.
Du kannst es auch ähnliches, du hast gerade auch in Existenz gesprochen, man kann, Entität ist auch ähnlich einer Identität. Diese Begrifflichkeiten sind, glaube ich, auch nicht, ohne es jetzt genau zu wissen, nicht ohne Grund sehr ähnlich vom Wort her.
Mhm. Ja. Und es ist ein bisschen schwer, wir haben gerade die Sendung ja schon ein bisschen vorbesprochen, es ist ein bisschen schwer zu sagen, was genau bringt es jetzt für unser Content-Marketing. Aber wenn ich weiß, wie Entitäten entstehen bei Google, dann bringt es mir unglaublich viel fürs Content-Marketing, weil dann kann ich auf meine Inhalte ganz anders drauf gucken. Ne? Also
genau, was ich überhaupt über Content-Marketing, wie ich über Content-Marketing meine eigene Entität eventuell auch formen kann und positionieren kann. Das ist auch immer eine Positionierungsfrage, wenn wir von Themen zum Beispiel sprechen. Ne?
Ja.
Themengebiete. Und an Themengebieten hängen ja auch immer Suchanfragen bzw. Keywords dran, die mit diesen Themengebieten verknüpft sind. Und dann sind wir ruckzuck beim Ranking in der Suchmaschine.
Ja, früher haben wir ja, also wir Texter, haben einfach eine Liste von Themen gekriegt und jedes Thema, da waren irgendwie 1, 2, 3 Keywords, auf die sollten wir uns dann im Text in Anführungsstrichen konzentrieren. Das heißt, diese Keywords sollten im Text einfach häufiger vorkommen, nennen wir es mal so. Manchmal auch irgendwie zu einer festgelegten Dichte von 4%. und das ist sozusagen jetzt weiterentwickelt. Mit dem Wissen, was du und andere Entitäten, Experten haben, kann ich anders an Content, Forscher, genau. Ja. Kann ich anders an meinen Content rangehen. Weil es geht ja auch darum, wenn ich über ein Thema schreibe und dazu Reichweite haben will, was gehört denn zu diesem Thema dazu, ne? Zum Beispiel? Ja. Du hast es jetzt in 4 coole Bereiche aufgeteilt, worum es bei Entitäten geht. Kannst du dir nochmal sagen und dazu jeweils kurz ein bisschen was erklären?
Also vielleicht erstmal kurz nochmal, was ist überhaupt eine Entität? Ich habe gesagt, das ist eine Identität, ja, aber wie ist so eine Entität aufgebaut, ne? Vielleicht kurz
nochmal. Eine Entität ist ja nichts, was Google erfunden hat, sondern
nein.
Google durchsucht das Internet nach einer Trilliarde Websites und stößt auf lauter Infos, ne? Und daraus machen die jetzt was.
Genau. Ja. Eine Entität ist ein Begriff aus Semantik und wenn es um Datenbanken geht. Eigentlich kommt der Begriff aus der Bedeutungslehre, also der Semantik, als auch es wurde bisher auch, ist eben kein SEO-Begriff, sondern wurde bisher, wie gesagt, in diesen beiden Bereichen Datenbanken und Semantik bzw. Bedeutungslehre halt, das dafür war ja eigentlich mal erfunden worden.
Also es ist ein philosophischer und ein technischer Begriff bisher.
Genau, philosophischer und technischer Begriff, absolut. Und eine Entität ist in puncto Datenbanken erstmal eine, wie es ja der Google ist ja im Endeffekt, der Google-Index ist ja eine große Datenbank. Und die auch eine Struktur hat. Und Entitäten spielen halt ein wichtiges zentrales Organisationselement in so einer Datenbankstruktur, beziehungsweise auch in der immer mehr bei Google auch beim Aufbau von Indizes, also von verschiedenen Indizes, zum Beispiel im klassischen Such- und Index, aber auch Bildersuche zum Beispiel. Aber auch in der Shopping-Suche zum Beispiel. Also die großen Felder, das ist ja schon angesprochen, wo Entitäten zum Einsatz kommen können. Ich spreche da immer von können, weil Google selber gibt da nur sehr wenige Informationen raus. Also das, was man wirklich, man muss sich das wirklich erarbeiten, das Wissen zu dem Thema, weil es wirklich gerade in puncto Suchmaschinen sehr wenig Informationen nur gibt.
Okay,
und ja, wir haben die großen Themen Indexierung, da geht es eben um Strukturierung von Indizes bzw. Datenbanken. Wir haben den Bereich Interpretation von Suchanfragen und Dokumenten, also Inhalten. Wir haben das Thema Knowledge Graph, was auch eng ist, ja auch eine Art Index, aber nochmal ein gesonderter Index, also eine Art Wissensdatenbank, die Google ja seit 2012 aufbaut. Und wir haben das Thema, dass eine Entität ja nach und nach von Google in einem bestimmten Kontext erkannt wird und auch die Themen EAT, also Glaubwürdigkeit, Autorität und Trust über dieses Entitätenmodell einer Entität, zum Beispiel einem Publisher oder einem Autor, was ja auch Entitäten sind oder sein können oder sind in dem Fall Entitäten, dann zuordnen kann. Von Grund aus unterscheidet man in benannte Entitäten und Konzepte. Also Konzepte sind eher was Abstraktes, zum Beispiel das Thema Suchmaschinenoptimierung kann zum Beispiel auch eine Entität sein, ist aber keine benannte Entität, sondern eher ein Konzept oder zum Beispiel das Wetter. Wetter ist auch eine Entität, aber was Konzeptes, etwas Abstraktes, ein abstraktes Konzept. Und dann gibt es benannte Entitäten, das sind wirklich Dinge des Seins, wie Personen, Organisationen, Bauwerke. Und diese, ich nenne es mal Entitätstypen, gibt es dann auch, kann man zum Beispiel auch bei Schema.org sich angucken. Alles, was man bei Schema.org, bei einer Auszeichnungsform, die sind, vielleicht, wenn man Interesse hat, will ich jetzt nicht tiefer darauf eingehen, findet man auch gerade diese ganzen die ganzen Entitätentypen, zum Beispiel für eine Organisation oder für eine Person etc. auch wieder. Und diese Entitätstypen haben immer standardmäßige Attribute, also Eigenschaften, die so eine Person hat zum Beispiel immer ähnliche Eigenschaften, also Attribute. Zum Beispiel ein Geburtsort, ein Geschlecht, ein Geburtsdatum. Das sind so typische Entitätsattribute für eine Person. Für den Entitätstyp Person. Versucht halt Google in dem Moment, wenn Google eine Entität erkannt hat und es versucht Google im ersten Schritt eigentlich dieser Entität irgendwie einen Entitätstyp zuzuweisen, um dann zu gucken, welche Attribute hat denn dieser Entitätstyp typischerweise und wo kann ich diese eventuell finden, diese Informationen. Und dann sind wir bei den Attributen. Und um diese Entitäten herum kann Google natürlich alles, was zum Beispiel, wenn ich sag mal jetzt, ich bin als Entitätstyp Person und hab einen Sub-Entitätstyp vielleicht auch noch, da kann es auch mehrere geben, zum Beispiel Autor.
Ja.
Ein Autor publiziert natürlich verschiedene Inhalte im Netz. Da gibt es Social-Media-Profile, da gibt es Dokumente, Inhalte, die ich produziert habe. Es gibt eine eigene Website eventuell von mir. Und darüber kann Google mich in einen thematischen Kontext einordnen als Entität und mir natürlich auch mich mit Keywords in Verbindung bringen.
Da wird es ja dann
jetzt... Da kommen wir dann später noch zu. Da gehen wir dann wenn wir wenn Google den Kontext feststellen kann, den thematischen, gehen wir dann in Richtung von diesem EAT. Das würden wir aber kommen wir später noch mal zu. Ja. Das ist jetzt das ganze Thema Indexierung. Dann kommen wir zum Thema Interpretation von Suchanfragen und Inhalten. Da wird es schon spannender, was die Praxis angeht. Für Google ist es erstmal ganz wichtig, dass sie verstehen, was da jemand in den Suchschlitz eintippt. Oder meinetwegen über den digitalen Assistenten oder die Voice Search in ein Mikrofon spricht.
Autokredit. Was heißt das? Was will der User damit sagen?
Was will er? Da sind wir auch super so Themen wie Suchintention oder so. Aber Google muss verstehen, um einfach eine gute Nutzererfahrung mit der Suchmaschine bieten zu können, ist Google eine der wichtigsten Herausforderungen für Google zu verstehen, was möchte jemand, wenn er etwas in den Suchschlitz eingibt? Und dafür ist es ganz wichtig, die Bedeutung dieser Wörter oder dieser Aneinanderreihung von Buchstaben, die da eingetippt werden, in den Suchschlitz, zu verstehen. Weil nur dann kann Google adäquate Dokumente oder Inhalte dementsprechend ausliefern.
Da geht es jetzt um... das ist dann eine thematische Entität, oder? Ein Konzept.
Achso, du gehst jetzt nochmal zurück zum, oder? Da hängst du noch.
Nee, okay. Suchintention.
Suchintention.
Ich komme immer nicht hinterher.
Suchintention.
Mathe habe ich auch mitgeschrieben.
Ich hatte eigentlich schon dieses Konzeptthema abgeschlossen. Eine Suchintention. Eine Suchintention ist eigentlich erstmal die Suchabsicht. Was möchte ich? Möchte jetzt jemand, der Autokredit eingibt, möchte der wissen, was ist ein Autokredit oder will der einen Autokredit haben?
Oder will der einen Autokredit verkaufen vielleicht?
Oder also will er selber einen Autokredit verkaufen?
Viel Geld, ich möchte einen Autokredit geben.
Das hat aber weniger jetzt was mit Entitäten zu tun. Das hat eher was damit zu tun. Das wird Google über Nutzersignal. Also Google wird gucken, was für Art von Inhalte klicken Nutzer bei dieser Suchanfrage häufig an. Und dementsprechend kann Google dann irgendwann ziemlich genau sagen, wie die Suchintention hinter dem Begriff ist. Aber oder hinter der...
Da geht Google empirisch vor, guckt sich einfach an, jemand gibt Olaf Kopp ein und dann schaut sich an, wie verhält sich ein User, der Olaf Kopp eingibt und daraus zieht es dann Schlüsse, was will jemand, der Olaf Kopp eingibt.
Genau, was möchte der? Nicht sagen will, dass sind wir wieder bei diesem Thema von wegen Nutzersignal und Ranking-Faktor. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass das in Scoring der einzelnen Websites einfließt, aber Google versteht, was für Art von Inhalt generell jemand haben möchte. Braucht er eine Angebotsseite, wo mir Autokredite präsentiert werden oder brauche ich einen Wikipedia-Eintrag, wo mir ein Autokredit erklärt wird.
Aber bei dem Entitätenthema, also wenn es um die Entitäten geht, da ist das Nutzerverhalten spielt überhaupt keine Rolle, oder? Weil da rekombiniert Google einfach nur die Informationen, die es findet. Und stöpselt die zusammen, oder?
Doch, das spielt eine Rolle bei mehrdeutigen Entitäten. Eine Entität ist per se nicht mehrdeutig, weil sie ist eindeutig definiert. Aber es gibt zum Beispiel Entitätsnamen, die mehrfach vorkommen. Nee, Jaguar zum Beispiel.
Ach so, ja,
Jaguar. Stimmt. Jaguar ist ein Panzer von der Bedeutung her. Kann Panzer sein, kann eine Automarke sein, kann Tier sein. Mhm. Was sucht jemand, wenn er Jaguar eingibt? Das sind drei verschiedene Entitäten mit demselben Entitätsnamen.
Ja.
Mindestens drei verschiedene Entitäten. Vielleicht hat Jaguar noch eine andere, vielleicht gibt es noch andere. Und Google Google muss ja irgendwann anfangen, was liefere ich diesem Suchenden jetzt aus? Dann liefere ich den Inhalte aus über das Tier? Liefere ich den Inhalte aus über die Automarke oder liefere ich den Inhalte aus über den Panzer meinetwegen?
Ist da ein Faktor auch die kapitalisierbare Voraussetzung des Marktes vielleicht? Weil wenn ich Jaguar eingebe, finde ich nur Autosachen.
Das ist, das hat was. Anzeigen. Und da sind wir beim Nutzerverhalten. Also da sind wir beim Nutzer. Und wenn viele Menschen, die erstmal, die Popularität der jeweiligen Entität spielt eine Rolle. Wenn ein Großteil der Menschen nach der Automarke sucht und nicht nach dem Tier, werden dementsprechend die Suchergebnisse aussehen. Wenn viele Menschen auf Ergebnisse, das lernt ja Google auch mit der Zeit, wenn viele Menschen auf Ergebnisse bezüglich der Automarke klicken, wird Google immer mehr wissen, okay, wenn jemand nach, ein Großteil der Menschen, der nach Jaguar sucht, die suchen halt nicht Inhalte zum Tier, sondern suchen halt Inhalte zu der Automarke.
So denke ich auch immer. Du weißt es noch besser, weil du beschäftigst dich damit sau viel. Aber mal eine kritische Randfrage. Glaubst du, dass Google wirklich so wenig kommerziell tickt, dass sie wirklich sagen, wir verdienen zwar mit den Anzeigen von Jaguar einen Haufen Geld, aber wenn mehr Leute das Tier suchen, dann zeigen wir auf unserem Google-Index Tierergebnisse an.
Ja, weil es bringt ja nichts, wenn für die meisten Leute Jaguar suchen als Tier und trotzdem liefert Google Automarkenkonten. Das ist ja mal mit der Brechstange. Das ist ja, da sind wir wieder beim Nutzererfahrung. Also damit Google seine Marktmacht auch in der Zukunft behält, muss die Nutzererfahrung gut sein.
Auto statt Katze.
Sonst wird halt, du kannst ja keinen zwingen, der nachher dem Tier sucht, einen Jaguar zu kaufen.
Vielleicht durch irgendwie durch neurolinguistisches Programmieren. Irgendwie das Auto, immer wieder das Auto einblenden statt dem Tier. Einfach, naja, okay.
Also das ist bei Mehrdeutigkeiten spielen dann die Nutzersignale dann da schon, oder das Nutzerverhalten schon eine Rolle. Ich spreche da jetzt nicht von Nutzersignalen, sondern von Nutzerverhalten.
Ja, dann fällt es wieder in diese Rutsche rein, und diese Rutsche ist einfach festgelegt, einfach von dem, was ist da. Was findet Google in der Welt über dieses Thema Jaguar als Auto? Und durchforstet halt die 1 Trillion Infos dazu, oder?
Genau,
oder
vor allen Dingen Google strukturiert in dem Index, Google belabelt höchstwahrscheinlich Dokumente und ordnet sie so bestimmten, ich nenne es mal Ontologien zu. Also eine Ontologie ist halt ein bestimmter Themenbereich. Zum Beispiel sind alle Dokumente dann belabelt mit dem Jaguar-Tier oder Jaguar-Auto zum Beispiel. So, und dann hat ja Google die verschiedenen Korpusse, die sich daraus ermitteln, an Dokumenten und Inhalten, und kann dann in die jeweiligen Töpfe greifen, wenn sie wissen, was jemand in erster Linie will, wenn er den und den Begriff sucht.
Ich finde das Thema super spannend, aus wissenschaftlicher Sicht auch. Weil du bist ja dann eigentlich als Google trotzdem in der weltweiten Durchschnittsblase. Also was meinen die meisten Leute mit Jaguar? Und prägst damit ja schon auch die Wahrnehmung der Menschen. Ne? Also das ist schon interessant. Also ich finde es super interessant, weil Google will natürlich möglichst immer die Realität abbilden. Worum geht es in der Welt?
Google ist, und ich glaube, es gibt wenig Unternehmen, Facebook wahrscheinlich noch, die so gut Menschen verstehen wie Google und Facebook, weil die haben halt die vielen Nutzerdaten Daten und können daraus sehr genau Profile halt bilden und können halt auch gucken, was eben, was möchten Menschen, wenn sie bestimmte Suchanfragen halt bei Google angeben.
Krass, also sorry, du wolltest ja über was anderes reden, aber ich meine, du verstehst eigentlich, wenn du dir das mal bewusster machst mit den, mit dem Thema jetzt, mit den Identitätsthemen und dem Ausloten des Nutzerverhaltens, du kannst wirklich jedes x-beliebige Wort eingeben und kannst eigentlich relativ immer besser darauf vertrauen, dass du verstehst, was erwarten Menschen, wenn sie diesen Begriff eingeben. Ja. Was haben die, was glauben die? Keine Ahnung. Politisches Thema kann alles sein.
Exakt. Und wenn Google, wenn du hast ja manche Begriffe, es gibt ja ganze manche Begriffsneuerungen oder so, dieses Thema Suchterme, das war ja bei RankBrain damals großes Thema, Suchbegriffe, die noch nie vorher eingegeben wurden, also Suchterme. Dann steht ja Google erstmal so vor dem Nichts quasi, weil das ist eine Aneinanderreihung von Buchstaben, die Google vorher so noch nicht gesehen hat. Wie gehen sie jetzt damit um? Früher war es so, dass Google, du findest ja dann, wenn du, Google hat ja immer nur dieses Suchbegriff Keyword-Matching gemacht. Kam dieser Begriff in einem Dokument vor, in einer bestimmten Häufigkeit, liefere ich diese Dokumente aus. Heute versteht ja Google viel besser den semantischen Kontext hinter diesem Wort, weil Google halt über Machine Learning etc. neue Modelltypen, die es vorher noch nicht gab, selber aufmachen kann, weil sie Beziehungen zu anderen bereits bestehenden Modellen herstellen können und so aber auch neue Modelltöpfe oder Modelltypen quasi aufmachen können und dann nicht auf der Stelle stehen, sondern dann schon ziemlich gut feststellen können, wie ordne ich das jetzt kontextuell und semantisch ein, das Ganze, was da mir gerade neu quasi präsentiert wird in der Form einer Suchanfrage. Dann, ja, das war das Thema Suchanfragen verstehen. Da ist auch das Thema, wir hatten jetzt BERT basiert auf Natural Language Processing.
Was? BERT?
BERT-Update hast du nicht mitgekriegt?
Das BERT-Update ist an mir ein bisschen vorbeigegangen, muss ich sagen.
Das ist eine Verbesserung des damaligen RankBrain-Updates. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es RankBrain jetzt ersetzt hat oder es ein Update-Patch ist, was da jetzt zusätzlich schon...
Da haben sie doch irgendwie jetzt... Da ging es so darum... Nee, war das nicht, was mehr angeklickt, was eine bessere CTR hat, rankt auch besser? Oder?
Nein, da wirfst du was zu. Nee, BERT ist Natural Language Processing. Da würde ich kurz erläutern, was Natural Language Processing ist. Weil es halt sowohl für die Interpretation von Suchanfragen als auch für Dokumenten halt immer wichtiger wird und immer mehr ins Zentrum rückt bei Google auch. Natural Language Processing ist ein Teil von KI. Es ist ein Teilgebiet von künstlicher Intelligenz, was ja mehrere Teilgebiete hat. Machine Learning ist ein Teilgebiet, Natural Language Processing ist ein Teilgebiet. Und Natural Language Processing ist im Endeffekt ist ein Prozess, ist eine Abfolge von Prozessschritten, über die man natürliche Sprache besser erkennen kann oder die Bedeutung der natürlichen Sprache.
Natürliche Sprache ist das, was jemand eingibt, meine Mama gibt mir kein Taschengeld, was soll ich tun?
Oder? Genau, also hinsichtlich natürlich auch klar Voice Search, hinsichtlich meinetwegen auch Interpretation, wenn es in Richtung Transkribierung geht von irgendwelchen Videos und Podcasts etc., ist das natürlich sehr wichtig, das zu verstehen, und das geht in erster Linie über Natural Language Processing, aber auch von geschriebenen Text.
Okay, aber es geht jetzt nicht nur um Ultra Longtail Anfragen, die besser zu verstehen, sondern es geht einfach darum, dass Google Sprache besser versteht.
Genau.
Also geht's auch um Textverständlichkeit und sowas?
Ja, klar, sage ich. Geschriebene Wörter auch eine Suchanfrage ist ja auch geschrieben. Ist nur ein sehr kurzes Textfragment eine Suchanfrage in der Regel. Texte sind ja in der Regel länger, aber Google kann sowohl kurze Textfragmente wie eine Suchanfrage damit interpretieren, als auch Absätze, Sätze, als auch ganze Texte.
Und kann Google, also geht's da, das war meine Frage, geht's da auch darum, dass Google die Qualität von Texten an sprachlichen Merkmalen, also Satzlänge, Schachtelsätze, so damit beschäftige ich mich ja recht viel, wie du weißt. Also diese sprachliche, das Google Sprache,
sprachliche versteht, Qualität
da, oder ja, sprachliche Qualität oder genau, oder ist das eine akademische Sprache, ist das eher eine Sprache, die sich an, was sich in den Durchschnitt richtet oder auch diese Tonalität,
eher weniger.
Ist das emotionale Sprache?
Okay. Eher weniger. Das eher weniger. Es geht in erster Linie um Verständnis,
nicht Verständnis um von Bedeutung Suchanfragen.
Und Verständnis von Suchanfragen und von Texten und von Textabschnitten.
Ja. Okay.
Es ist ein Einzelbegriff für die Interpretation eines Einzelbegriffs, braucht Google kein Natural Language Processing, weil Natural Language Processing, da muss mindestens eine Abfolge von mehreren Termen vorliegen, weil was Natural Language Processing macht, Natural Language Processing kann den Zusammenhang einzelner Terme innerhalb eines Textfragments in Bezug zueinander stellen.
Also zum Beispiel Autokredit ist trivial, da messen sie einfach, worauf klicken die Leute.
Ja,
Autokredit genau. Trotz Schufa ist auch wahrscheinlich trivial, aber wer bekommt ein Autokredit?
Autokredit trotz, stimmt, das Schufa ist ja schon
so ein Wort.
Genau. Okay. Das ist schon, früher war so ein Wort wie trotz ein Stoppwort, das wurde rausgefiltert von Google. Heutzutage wären solche Wörter immer wichtiger, auch bei der Erkennung der Bedeutung eines Textes.
Stimmt. Ich habe noch gelernt, mach Autokredit Schufa in den Titel rein. Autokredit Schufa. Und jetzt, aber da Autokredit trotz Schufa ja eine eigene Bedeutung hat und Google das besser versteht, sollten wir das dann in die Überschrift
oder auch
in den
Titel. Begriffe wie über oder unter waren früher Wörter, die hat Google rausgefiltert. Heutzutage, aber es sind ja wichtige Wörter fürs Verständnis. Zum Beispiel Mercedes XY über 1000 Euro oder unter 1000 Euro. Das sind fast die gleichen Sätze. Aber das Wort unter oder über gibt dem Satz eine komplett andere Bedeutung. Und eine Natural Language Processing zerlegt halt erstmal so ein Textfragment in die einzelnen Begriffe, erkennt, kann dann diesen einzelnen Begriffen die grammatikalische Wortart, zum Beispiel Subjekt, Objekt, Prädikat, Adjektiv zuordnen. Also macht ein grammatikalisches Labeling im Endeffekt, kann die Wortabhängigkeiten, also wie stehen diese Wörter im Kontext zueinander, also wie stehen sie im Zusammenhang zueinander herstellen, kann Entitäten aus einem Textfragment analysieren und extrahieren. Also eine Entität ist in einem Satz meistens das Substantiv, also ein Subjekt oder Objekt. Subjekte oder Objekte sind in der Regel immer Entitäten in Textfragmenten. Olaf Kopp ist, ich habe es in einem Blogbeitrag von mir, das Beispiel gehabt, Olaf Kopp ist
Lustobjekt.
Nee. Olaf Kopp ist SEO bei Aufgesang. Olaf Kopp ist die Entität. Ich glaube, das ist Subjekt ist es, ne? Das ist Subjekt.
Und Aufgesang seid das Objekt, oder?
Nee, es gibt ja das eine, Aufgesang ist das Objekt und ich bin das Subjekt, glaube ich.
Ich will einen Apfel, da bin ich das Subjekt und der Apfel ist das Objekt. Wie ist das jetzt da? Da
gibt es kein Subjekt. Olaf Kopp ist SEO bei Aufgesang. Also die Hauptentität ist Olaf Kopp und also das Subjekt und die Nebenentität, also das Objekt, ist Aufgesang. SEO ist auch ein Substantiv, das ist halt, auf jeden Fall kann ich die, genau dieser Satz, da stellt ja eine Menge Beziehungen her. Olaf Kopp, SEO, Aufgesang.
Und was heißt das eigentlich? Dann ist SEO bei Aufgesang, und dann kann Google wieder reingucken, was ist ein SEO eigentlich? So, dann kommt so ein ganzes Universum an Bedeutungen und Beziehungen. Genau,
so stellt halt Google auch Beziehungen zwischen den Entitäten her. Ne?
Und wenn du als SEO Gewicht haben willst zu SEO-Themen, dann musst du auch zu SEO-Themen veröffentlichen, dann musst du mit diesem Begriff SEO genannt werden, aber da wollten wir ja später hinkommen.
Ich habe das vorher schon angedeutet, Google versucht als erstes, wenn es eine Entität erkennt, den Entitätstyp zu finden. Wenn man sich mit der Natural Language Processing API von Google beschäftigt und diesen Satz, Olaf Kopp ist SEO bei Aufgesang, mal eingibt, dann klassifiziert mich Google als Person, also als Entitätstyp Person. Bei SEO hat es noch Probleme, das richtig zu lokalisieren, aber zum Beispiel beim Satz, Olaf Kopp ist Head of SEO bei Aufgesang und ist 1975 in Waldshutingen geboren. Dann, wenn ich den Satz in der Natural Language Processing API von Google analysieren lasse, werden die Entitäten festgestellt, Olaf Kopp, Head of SEO, Aufgesang, Waldshutingen und 1975. Gleichzeitig werden diesem Entitäten, Olaf Kopp wird die als Entitätstyp Person zugeordnet. Head of SEO Consumer Good, das ist noch nicht so richtig rund. Mhm. Waldshutingen Location und 1975 Date und Nummer.
Was ist das für eine geile API? Da kann man voll die Themen analysieren damit, oder?
Ja, man vergibt auch noch Google ein Salience Score für jede Entität, die es gefunden hat, was darüber zu etwas aussagt, was ist die Hauptentität und was sind Nebenentitäten. Dieses Textfragment quasi.
Was war das für ein, okay. Nochmal kurz, was war das für eine API?
Das ist die Google Natural Language Processing API.
Okay. Und da kannst du so Sätze eingeben und
du kannst auch komplette Texte eingeben, theoretisch.
Und dann siehst du, wie Google diesen Text versteht.
Ja. Also welche Entitäten erkannt werden, wie stark die Entitäten gewichtet sind innerhalb dieses Textes und was sonst noch für Belabelungen auftauchen. Dann kannst du auch eine Sentiment-Analyse machen. In Natural Language Processing API, da komme ich jetzt noch zu. Sentiment-Analysen sind quasi, du kannst rund um Entitäten eine Stimmung feststellen. Ist die Stimmung positiv oder negativ? Es gibt ja Begrifflichkeiten, die sind eher negativ behaftet, die im Zusammenhang mit der Entität auftauchen und manche, die vielleicht eher positiv
Olaf Kopp, sind. Betrüger.
Ja, das wäre negativ, ganz klar.
Ja, und dann würde Google zu SEO Hannover wahrscheinlich Olaf Kopp immer seltener anzeigen, wenn sie sehen, dass das negativ behaftet ist.
Dann gibt es das auch ganz interessant. Dann wird im Rahmen von Natural Language Processing ein weiterer Prozessschritt ist die Fachkategorisierung. Der ganze Text, also der Textfragment oder alles, was du halt analysieren lässt, je nachdem, ob es ein ganzer Text ist, ein Satz ist, etc., wird in eine Fachkategorisierung eingeordnet oder wird mit der Kategorie versehen. Und da sind wir dann bei dem Ding, über den Weg kann Google natürlich dann diesen Text auch, wenn man den gesamten Text nimmt oder einen gesamten Inhalt nimmt, einzelnen Töpfen, Korpusen zuordnen, die dann bei einer jeweiligen Suchanfrage halt dann, woraus dann die Inhalte genommen werden. Mhm. Dann, Textklassifizierung, Extrahierung von Content-Typen habe ich hier noch.
Ich glaube, wir können da noch unendlich tief einsteigen.
Ja, wir verlinken einfach den Blogbeitrag dazu. An der Stelle besser, bevor wir jetzt hier noch tief einsteigen. Das ist halt Natural Language Processing und das hilft halt eben hinsichtlich Entitätenidentifikation und Verständnis, als auch Verständnis darüber natürlich des gesamten Textes.
Ja. Du hast mich ja darauf verwiesen, lass uns das hinten anstellen. Wir müssen erstmal erklären, was es ist. Weil man kann nicht so einfach sagen, was bringt jetzt dieses Thema Entitäten im Marketing? Können wir uns der Sache jetzt schon nähern? Oder bin ich immer noch zu plump und wir müssen noch ein bisschen was verstehen?
Ich würde gerne das letzte Gebiet noch dazu nehmen, jetzt, was wir noch nicht besprochen haben. Und das ist das Thema Autorität. Und ERT, was für eine Rolle da die Entitäten spielen.
Das spricht ja eigentlich für sich selbst, ne? Also das ist ja, früher konnte ich irgendwie oder ich kann immer noch ein bisschen manipulieren, was rankt, aber wenn ich tatsächlich eine Autorität zu einem Thema bin, dann checkt Google das.
Richtig. Und vor allen Dingen, Google kann mich ja, ich geht vor allen Dingen, Autorität hat immer einen Bezug. Also du bist eine Autorität in einem bestimmten oder in mehreren bestimmten Themenbereichen. Weil sonst bist du nur populär. Der Unterschied zwischen Popularität und Autorität ist, Popularität ist einfach nur bekannt sein.
Ja.
Ohne einen Bezug zu einem Thema, meinetwegen. Und Autorität ist immer in Bezug auf ein bestimmtes Thema.
Okay, also Olaf Kopp Entitäten. Wenn alle Welt über Olaf Kopp und Entitäten die ganze Zeit schreibt, dann weiß Google zum Thema Entitäten, bist du eine Autorität.
Ja, ich ranke auch für Entitäten auf 1.
Ja. Ich weiß. Das hätte niemand angezweifelt. Wer ja, sollte
da sonst das ist ja das Interessante. Und da kommen wir zur Praxis. Ich bin ja auf das Thema damals gekommen, wo wir dann den Brücke auch zur EAT schlagen können. Für mich, ich habe mich auch viel mit digitalem Markenaufbau beschäftigt. Und dieses, ich bin auf das Thema digitaler Markenaufbau über dieses Entitätenthema gekommen.
Nicht andersrum?
Nein. So rum.
Okay.
So rum. Auch von der technischen, wissenschaftlichen Betrachtungsweise bin ich auf dieses doch eher weiche Thema gekommen. Weil, okay. Wie entsteht eine Marke? Eine Marke entsteht doch, eine Marke oder Autorität oder wie du es auch mal nennen willst, entsteht durch eine häufige Konkurrenz einer Entität mit bestimmten Themen und deren Begriffen.
Mhm. Olaf Kopp Entität oder keine Ahnung, BMW.
Olaf Kopp SEO, Olaf Kopp Content Marketing.
Ja, genau. Aufgesang Content Marketing. Und je öfter das fällt, okay,
mir,
das
ist diese
genau,
Konkurrenz. Mir ist halt aufgefallen, dass das Rank, je häufiger ich zu einem Thema schreibe, das muss nicht nur auf meiner eigenen Website sein, sondern das kann in Social Media sein, das kann in Gastbeiträgen sein, das kann überall, was Google eben crawlen kann. Je häufiger ich zu einem Thema schreibe, desto besser ranken meine Inhalte.
Das ist ein riesig großes Argument fürs, also eigentlich ein ganz besonders krasses Argument für das Thema Off-Page-SEO oder wie du es auch immer nennen willst, PR. Da, klar, Links sind wichtig. Google funktioniert mit Links und mit Links berechnet Google irgendwie lauter schöne Sachen. Und das ist fürs Ranking wichtig. Aber ich muss mich thematisch als Unternehmer, als Unternehmen, als wer auch immer, als Wissenschaftler thematisch in der Öffentlichkeit mit meinem Thema zeigen und darüber viel veröffentlichen, weil Google darüber versteht, dass ich eine Autorität zu diesem Thema bin.
Genau, und aber so funktioniert es doch auch generell mit Marken. Also wenn wir mal überlegen, wie stecken wir Dinge in Schubladen?
Klar.
Die stecken wir in Schubladen, weil sie häufig in bestimmten thematischen Kontexten genannt werden.
Ja, Professor Harald Lesch, einer der bekanntesten und nach meinem Empfinden halt der kompetentesten Astronomen, so, aber weil ich den halt schon auf Alpha Centauri damals geschaut habe und halt 5 Millionen Sendungen von dem schon gesehen habe. Vielleicht gibt es viel kompetentere Leute, aber der ist halt der hat halt die Autorität zu dem Thema.
Ich kann dir auch, es gibt ein Google-Patent zu dem Thema Autorität von Autoren oder Kompetenzermittlung von Autoren oder wie du es auch mal nennen willst. Und ich nenne da mal ein paar Punkte, die in diesem Patent genannt werden, wie Google eine Autorität in Form eines Autors in dem Fall erkennen kann.
Geil.
Ich fange da mal an. Da gibt es auch einen Blogbeitrag zu. Packt die eigentlich beide in die Show.
Unbedingt.
Wie lange der Autor, Publisher bereits, und da muss immer zwischen Autor und Publisher unterscheiden. Der Publisher ist meinetwegen die Website oder das Magazin, was etwas veröffentlicht. Und der Autor ist halt wirklich der den Content produziert, erstellt hat. Ne?
Ja.
Deshalb, aber das kann man auf beides beziehen. Mhm. Wie lange der Autor, Publisher bereits nachweislich Content in einem Themenbereich produziert? Punkt 1. Bekanntheitsgrad des Autors, Publishers. Meinetwegen Suchvolumen. Oder meinetwegen Nennung, Anzahl Nennung in Publikationen oder woanders. Bewertung der durch den Autor, Publisher veröffentlichten Inhalte durch den Nutzer. Bewertung. Die Anzahl der durch den Autor, Publisher veröffentlichten Inhalte zu einem Thema, also die Anzahl rein. Ne? Nicht da oben haben wir ja gesagt, wie lange der Autor bereits publiziert. Hier sagt die Anzahl, wie viel er bereits geschrieben hat.
Okay, also eine richtig quantitative.
Ja.
Okay.
Wie häufig der Autor, Publisher Inhalte zu dem Thema veröffentlicht, also die Häufigkeit.
Die Frequenz.
Sozusagen.
Okay.
Konkurrenzen des Autors, Publishers im Zusammenhang mit Begriffen aus dem Themenumfeld, das ist das, was ich auch vorhin angesprochen habe. Richtigkeit der veröffentlichten Informationen im Abgleich mit der gängigen Meinung bzw. wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Was? Richtigkeit? Wie wollen Sie das feststellen?
Wenn du, und da sind wir ruckzuck bei dem Thema, wo wahrscheinlich einige bei diesen Medical Updates, die so viele wenn du alternative Heilmethoden bei dir besprichst, wirst du in Zeiten von EAT es deutlich schwerer haben zu ranken, als wenn du dich an der gängigen Meinung orientierst.
Boah, das ist ja krass, okay.
Weil es ist Google hat ein großes Problem, oder die stehen enorm unter Druck, was Falschinformationen oder Fake News angeht. Und sie müssen einen Weg finden, um Fake News von Nicht-Fake News zu trennen und zu segmentieren. Und bisher gibt es nur, also ein großes, bisher eine relativ einfache, umzusetzbare Maßnahme ist, indem ich diese Meinung oder diese Information abgleiche mit anderen, bereits als Autoritätsseiten klassifizierten anderen Medien.
Okay, also entweder du kriegst Reichweite oder du sagst die Wahrheit zu einem kontrovers diskutierten Thema.
Ja.
So wie es im echten Leben auch ist.
Linknähe zu Seed-Sites, also wie nah, also es, Google, kann sein, dass Google bestimmte Seiten schon als Autorität in einem bestimmten Themenbereich kennzeichnet. Wenn ich direkt von denen Link habe, ist super, dann ist die Linknähe sehr nah. Wenn ich, aber es ist auch okay, wenn ich über eine andere Seite, die von dieser Autorität einen Link bekomme, dann profitiere ich davon eben auch noch. Ne? Das ist halt eigentlich im Endeffekt Patreon-Prinzip, wenn man es so sieht. Dann haben wir Nutzersignale, Signale wie CTR, wie beliebt bin ich als Quelle zu einem bestimmten Thema über die Klickrate.
Da gab es jetzt auch irgendwie hat er auf Facebook gepostet, dass es jetzt irgendwie feststeht, dass die CTR...
Das war Kai. Kai hat ein Patent gefunden, benannt. Dazu gibt es nächsten Monaten ein Testergebnis von mir, also von einer Testreihe, die ich also eigentlich von 6 Testreihen, die ich gemacht habe.
Stay tuned, press F5 auf aufgesang.de.
Okay. Nennung, nicht aufgesang.de, ist in Deutschland.
Ist in Deutschland.de.
Nennung des Autors, Publishers in Best-of-Listen.
Krass.
Preise und Awards, die der Autor Publisher gewonnen hat.
Alter, was? Das erfassen die Kerle?
Das kann sein. Ich sag nicht, das ist so. Es steht aber in diversen, ich hab das aus diversen Patenten zusammengefasst. Okay. Stimmung, Sentiment in Bezug auf das Unternehmen bzw. Publisher-Autor.
Das ist das hier, Olaf Betrüger. Ich will es dir auch zu oft sagen, weil Google versteht ja auch Podcasts. Olaf Kopp Betrüger. Gidon Wagner über Olaf. Nee, sorry.
Genau, das ist halt spannend. Man kann halt wirklich Sachen tun. Und da sind wir, wie du schon gesagt hast, ruckzuck im Marketing-PR-Bereich. Ne?
Ja, das hätte ich gerne am Anfang der Sendung gehabt. Ja, genau. Jetzt wissen alle, warum sie sich unbedingt mit diesem Aspekt von Google beschäftigen müssen, weil mir lag jetzt die ganze Zeit auf der Zunge, wozu gibt es denn da draußen, ich mache mir sicher Feinde, wozu gibt es diese ganzen Agenturen, die stur Links aufbauen immer noch, wenn das Thema, wie versteht Google und wen rankt Google, so inhaltlich ist inzwischen und so öffentlichkeitsorientiert im Sinne von, wer veröffentlicht was eigentlich? Wir sind ja da eigentlich da, dass wir sagen, also so wie ich dich, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, wenn du Reichweite willst über Google, dann müssen deine Inhalte halt konsistent sein, gute Frequenz haben, du musst lange schon dazu veröffentlichen, du musst Autoren haben, die zu dem Thema sich auskennen und. Eigentlich diese ganzen klassischen Marketing Weisheiten.
Ja, das ist klasse. Du kannst natürlich auch Marketing anders betreiben, aber ich sag mal, wenn du kompetenzorientiertes Marketing machst, sagen wir es mal so. Manchen ist ja nur Reichweite wichtig im Marketing. Alleine damit wirst du das natürlich nicht erreichen.
Wie? Ja gut, wie meinst du da Anzeigen schalten? Also weil ich kriege ja Reichweite. Anzeige. Ja, genau. Ja, also, oder Fernsehwerbung.
Und vielleicht sollten halt Unternehmen bei ihrem Marketing mehr daran denken, was passiert eigentlich durch mein Marketing, TV-Werbung etc., Printwerbung, welche Auswirkungen hat das denn in der Suchmaschine? In der Suchmaschine hat es meistens Auswirkungen, dass Menschen, die das irgendwo offline sehen, zu Google gehen und es da eintippen. Was sie sich gemerkt haben von der Map, von der Werbung, meinetwegen. Und das ist wichtig, weil in dem Moment, wenn ganz viele Menschen nach mir suchen, IKEA-Wandschrank oder IKEA-Wandschränke, dann, und da suchen Tausende von Menschen nach jeden Monat, weil meine Werbung ausgerichtet ist auf das IKEA, ich verkaufe Wandschränke oder ich habe als Footlocker verkaufe ich Adidas-Jacken. Wenn ich mein Marketing halt dahingehend ausrichte, dass ich diese Brand-Themen-Kombination, sag ich mal, antrigger in der Suchmaschine, dann wird sich das positiv auch auf mein Ranking auswirken, bezüglich dieser Themen. Und das ist halt so ein Zusammenspiel aus Marketing und SEO halt im Endeffekt, ne?
Ja. Und wer das weiß, ich finde, das ist für mich mein persönliches Fazit jetzt dieser Sendung. Wenn ich das weiß, dann laufe ich nicht mehr irgendwelchen einseitigen Metriken hinterher.
Ja.
wie viele Links habe ich heute gekriegt oder keine Ahnung, wie oft steht das Keyword in meinem Text? Also so kindisches Zeug, sondern ich lege einfach bei meinen Inhalten mehr Wert auf Fleisch am Knochen. Nicht Qualität, das Wort sagt ja nichts mehr, aber Fleisch am Knochen einfach und Nutzerintentionen befriedigen und das ganze Zeug. Und ich lege mehr Wert auf mich öffentlich darstellen. Also wirklich, ich muss sichtbar sein, weil Google versteht einen Haufen mehr als früher. Und auch ohne, dass es da in jedem
Ding liegt. Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, das ging so, ich bin ja selber auf das Thema gestoßen und habe die Effekte wirklich am eigenen Leib in meiner Website erlebt. Also meine Website ist heutzutage im Online-Marketing-Bereich die sichtbarste Domain, die es in Deutschland gibt. Und das ist, nimmt man mal, es gibt noch Ride und Online-Marketing.de, die haben einen höheren Sichtbarkeitsindex. Das liegt aber in erster Linie, weil die für Brandbegriffe ranken, für die ich gar nicht ranken will, für YouTube und so. Weil die bringen mir eh keinen Traffic, weil wenn jemand nach YouTube sucht, klickt er zu YouTube und nicht zu mir. Ja. Und deswegen aber, weil das Suchvolumen auf diese Begriffe so hoch ist, ist deren Sichtbarkeitsindex so hoch. Und also diese Domain, ich als Autor und die Domain als Publisher ist die sichtbarste Online-Domain zu Marketing-Begriffen allgemein in Deutschland. Ich rank damit ja tatsächlich auch für Marketing auf in den Top 3.
Ja.
So,
ja.
Und das passiert, und warum, wie kann man sich das erklären? Das kann man sich nur so erklären. Und da sieht man halt auch, wie groß dieser Hebel ist. Und ich finde es auch bei Konferenzen dann immer, ich lehne mich da wirklich weit aus dem Fenster. Ich sage, das macht mindestens 50% des Rankings aus.
Dieses Thema
steht ja im direkten Zusammenhang, aber dieses EAT-Thema, da muss man sich mit dem Entität nicht beschäftigen, sondern da macht man einfach, ich sage einfach nur, macht gutes Marketing, positioniert euch,
ja, Autorität,
dann kommen die Rankings von alleine.
Und dann kann ich ja noch bewusst steuern, wenn ich zu diesen Themen auftauchen will, dann kann ich ja über diese NLP-API da zum Beispiel gehen und sagen, okay, was checkt denn Google davon zum Moment und wie ordnet es das ein? Und dann meine Kommunikation halt dadurch noch ein bisschen in Richtung anpassen, oder?
Ja, nicht? Geht auch. Es gibt natürlich noch die Feinschliffe, ne? Ich will jetzt nicht irgendwie sagen, SEO ist nur noch Marketing. Es sind Sachen wie TF-IDF-Analysen meinetwegen. Diese spielen natürlich auch eine Rolle, weil du natürlich, wenn du die richtigen Begriffe nutzt, um den Kontext zu verstärken für den Begriff, für den du ranken willst, dann ist das natürlich wichtig. Ich muss, wie du vorhin auch gesagt hast, wenn ich über SEO schreibe, müssen bestimmte Begriffe wie Linkaufbau auf Page SEO, Seitentitel etc. natürlich vorkommen in so einem Text. Mhm. Weil sonst, obwohl das nicht die Hauptkeywords sind, weil ich will ja für SEO meinetwegen ranken, aber es müssen halt bestimmt aus semantischem Kontext raus bestimmte Begriffe drin vorkommen. Und die ermittelst du ja über so TF-IDF-Analysen zum Beispiel.
Mhm. Klar, du kannst einem Autoren so eine TF-IDF, hat es nicht mal WDF geheißen?
Das hat Karl eingeführt, den Begriff. Okay. Offiziell die klassische Variante, die ursprüngliche Variante ist TF-IDF.
Okay, nehmen wir es TF-IDF. Kannst du einem Autor hinklatschen, dann steht es alles drin, aber dann ist der Text dadurch ja immer noch nicht fachlich richtig und dafür hat Google ja auch ein Patent, fachliche Richtigkeit zu erkennen. Also ich muss schon weiterdenken, als diese Analysen zu machen.
Ne? Genau, es ist immer noch ein Zusammenspiel so. Also ich werde auch nicht, aber ich habe halt einfach gemerkt, ich habe relativ schlechte Texte teilweise gehabt, die trotzdem auf Seite 1 gerankt haben, weil ich so eine große Autorität hatte.
Mhm.
Und die waren auch nicht lang, die waren teilweise 50 bis 100 Wörter lang. und haben jetzt natürlich nicht für irgendwelche hochvolumigen Begriffe gerankt, irgendwelche Longtail-Begriffe, die vielleicht 150, 200 Suchvolumen haben, aber trotzdem sind sie auf der ersten Seite aufgetaucht und die waren so schlecht, dass es mir eigentlich unangenehm war, dass sie auf der ersten Seite gerankt haben. Und das ist halt, war aber für mich auch ein ganz klares Zeichen, ey, du musst einfach nur diese Texte gut machen und dann rutschst du ruckzuck noch ein Stück weiter nach vorne.
Ja. Und mir wird auch da eins nochmal klar, so dieses A, bodenständige, B, ständige dranbleiben an Themen und den Sachen auch ein bisschen Zeit geben. Das zahlt sich aus.
Auf jeden Fall.
Bei meinem Blog Herz bis Kopf, da habe ich jetzt im Monat 17.000 Leute drauf, obwohl ich im Moment fast nichts veröffentliche. Ich mache mit den bestehenden Inhalten jeden Monat mehr Traffic. Nee, die Kurve ist so krass steil, die geht so steil nach oben. Verdiene natürlich jetzt auch schon Millionen damit, ist ja klar. Also das ist damit noch nicht gegeben, aber der Traffic, das ist wirklich, ich mache fast.
Warum machst du noch den Podcast?
Ja, ich mag dich halt. und ich mag unsere Hörer. Ich mach nichts. Wirklich, also ich mache gerade so Themen, die auch SEO-mäßig überhaupt nicht relevant sind, die veröffentliche ich da gerade, mit den bestehenden Inhalten, einfach weil ich diesen Blog jetzt schon 2 Jahre laufen habe lassen, rankt der immer besser.
Ich finde es verrückt. Willst du wissen, was ich mit im Monat über 60.000 Besuchern verdiene?
Ja, alle interessiert es ja.
Keine 100 Euro.
Okay.
Also abgesehen von den Anfragen, die über die Agentur, aber jetzt mit über AdSense.
Ah, ja gut, AdSense. Ich mache ja vielleicht, ich erzähle einfach, vielleicht wird es mir irgendwann zum Nachteil dann, ich verkaufe auf meiner Seite zum Thema Selbstbewusstsein einen Videokurs, ein Vortrag als Video, aber ein Audio-Vortrag mit sozusagen Bildschirmpräsentation und mein Buch. Das Buch kostet irgendwie 14 Euro irgendwas, ich krieg netto 10 Euro und vom Vortrag kriege ich 6 Euro und damit verdiene ich so 200 bis 300 Euro im Monat jetzt.
Echt? Das ist gut. 17. Gut.
Ja,
du bist besser, da bist du in der Monetarisierung, bist du definitiv besser.
Ja, aber mit 17.000, ja gut, aber du hast kein eigenes Produkt, AdSense ist halt irgendwie Dreck. Ja, ja. Ich hasse das.
Da sind wir aber wieder bei unserem Thema, das wir ja schon mal hatten. Wann hatten wir das, in welcher Folge? Mit dem Geldverdienen mit Content, Infoprodukte? Da hatten wir doch irgendwo mal eine Sendung, kannst du dich noch
erinnern? Wir wollten eine machen, glaube ich, oder?
Wir wollten eine machen, in irgendeiner Sendung haben wir auch drüber gesprochen, glaube ich.
Da war doch irgendwie die Ansage, hey, mit Infoprodukten verdienst du gar nicht so viel Geld, wie alle mal sagen.
Yeah. Wir wollten noch mal einen Gast einladen, der erfolgreich mit Infoprodukten ist.
Ja,
vielleicht genau, müssen wir uns noch mal für eine der folgenden Interviewfolgen irgendwie mal vornehmen.
Also wenn jemand gerade hier zuhört, falls überhaupt jemand zuhört, nee, Spaß, und du verkaufst ganz erfolgreich Infoprodukte, also irgendwie Bücher, Videos,
Webinare,
genau, alles. Oder besprayst bezahlt Häuser, dann, nee, es sollte schon im Internet stattfinden.
Das ist kein Infoprodukt.
Kommt drauf an, was man sprayt. Aber dann melde dich bei uns, wir würden gerne mit dir sprechen.
Okay, ich glaube, wir sind mit dem Thema durch. Ich würde sagen, gebt uns Feedback, wie euch das neue Format gefällt und auch vor allem die Frequenz. Und wir versuchen jetzt auch immer unter einer Stunde zu bleiben. Das kriegen wir, glaube ich, hin jetzt. Und
cool. Und wir suchen noch mehr Rapper, gell, die wir in unseren Sendungen featuren können.
Wir brauchen GEMA-freie Rapper.
Also,
wir brauchen, wenn ihr jung, hungrig und erfolgreich seid, Musik macht, vielleicht nicht nur Rapper, vielleicht auch irgendwelche anderen Produzenten und ihr seid nicht GEMA gemeldet, dann meldet euch bei euch. Wir können euch Reichweite beschaffen. Dann bespielen wir euch nämlich im Anschluss, immer am Abschluss der Sendung wird dann euer Track eingespielt.
Ja, wir haben die Freigabe vom Management von der Lisa, das zu leicht, das ich dir geschickt hatte. Das dürfen wir spielen.
Okay, aber dann wie heißt der gute Typ?
Das ist die Lisa. Die schreibt man wie Lisa, nur mit ER hinten.
Ja, dann gucken wir doch mal, was die Lisa hier. Wie heißt der Track, den wir gleich hören?
Zu leicht.
Leicht, okay. Lisa,
zu leicht.
Zu leicht.
Zu leicht.
Zu leicht.
Ja, dann. Das war unser Thema, war nicht zu leicht.
Nee, aber das war auch nicht zu leicht. Das war sehr komplex. Nächstes Mal wird es auf jeden Fall einfacher.
Wir können auch, glaube ich, nochmal drüber reden. Also, das ist ein spannendes Thema.
Wir haben, ich glaube, in der nächsten Sendung haben wir ja auch nochmal das Thema digitaler Markenaufbau mit Content. oder ja, Marktaufbau mit Content, das schließt dann ganz schön auch an.
Mega cool.
Dazu dann aber in 2 Wochen, nee, in 4 Wochen dann mehr.
In 4 Wochen, ja.
Und genau. Nächste Woche, in 2 Wochen ist dann erstmal wieder ein Interviewgast bei uns.
Cool, okay. Dann enden wir mit der ersten Content Kompass Kompakt und danken euch fürs Zuhören und hören jetzt gleich zu Leicht von der Lisa.
Tschüss.
Content Kompass.
Mit Typen in meinem Umfeld, dass ich an 2 Händen zählen kann und ich versuche vergebens den Horizont mal zu sehen, man, da sind nur Scharen an Männern. Alle wollen meinen Zucker lernen, lieber dich zu benehmen. Nein, ich bin nicht deine Mutter, hab keine Zeit für eine Lehre in Manieren und wir können halt nichts haben, bist du einer, der marschiert und meine Standards einen Graben. Ja, die Burg ist sustaniert auf meiner Tafel, schöne Gaben, aber du willst nur Papier. Ich bin mein Leben lang schon Single, nennst du spicy für die meisten. Andere würden vielleicht sagen, ich wär Jungs nur am Vertreiben. Aber ich hab keine Ahnung, was ich mach, sie wollen bleiben. Und sie sagen, Lisa, du bist wirklich sicher, ich die eine. Ich kenn keine, die so riecht wie du, lieb wie du. Keep it true, die bist gut, du schützt meiner Liebe gut. Lecke wieder Wunden, ja, ich lecke wieder Blut. Alle Jungs sind mich verliebt. Ich weiß gar nicht mehr wohin, was keinen freien Spot mehr gibt. Alle Jungs sind mich verliebt. Ja, ich reich den kleinen Finger und er nimmt die Hand der Dieb. Alle Jungs sind mich verliebt. Und ich treffe seine Mama, sie sagt, she's the one to keep. Alle Jungs sind mich verliebt. Ich weiß auch nicht ganz wieso, aber ich glaube, der ain't that deep. Alle Jungs sind mich verliebt. Doch ich steig nicht in sein Auto, nein, denn das ist nur geleased. Alle Jungs sind mich verliebt. Und du schreibst mir 100 Mal, doch von mir gibt's keinen Piep. Alle Jungs sind mich verliebt. Und du scrollst den ganzen Tag nur noch durch meinen Insta-Feed. Alle Jungs sind mich verliebt. Alle